Deutschlandfunk Kultur. Mic Drop.
Ich bin Azadeh Peshman, Journalistin.
Ja, apropos Hate, kriegt ihr auch ziemlich viel ab, das Dislike-Video von euch.
Ich muss ehrlich sagen, das würde ich jetzt mittlerweile auch haten eigentlich.
Lösch dich.
Und Spoken-Word-Künstlerin.
Next up, snap your fingers for Azadeh!
Und das hier ist der Podcast Mic Drop. Ein Podcast über Spoken Word in Deutschland.
Mic Drop ist, wenn man was Krasses in Worte gefasst hat und so voll auf den Punkt gebracht hat und damit alle anderen mundtot gemacht hat sozusagen. Dann hast du so einen Mic Drop kreiert. So.
Mic Drop. Heute mit Babish Papaya, mit der ich über die Grenzen von Rap und Spoken Word gesprochen habe und die mir erklärt hat, warum der NSU-Skandal in Deutschland genauso viel Aufmerksamkeit hätte bekommen sollen wie der Terroranschlag am 11. September in den USA. Auf der Bühne klingt Babish Papaya so.
In Berlin gibt's nichts zu sehen. Alle unbequem. U-Bahn stinkt nach wem? Ich wusste, dass das Problem wird. U-Bahn stinkt nach wem? Hipsters, kein Benehmen. Winter klingt nach einem Problem. Bin zwar pleite, leb bequem. Bau mir ein, geh auf Reisen und der Rest wird sich ergeben. Nehme ein saftiges Stück von der Mango, checke mein Konto an Kotti und sonst Soda, Flasche vom Kiosk und Snickers als Nachtisch. Ich war nie so broke und happy. Steve Jobs, Holly, Wife-Beater, Backflip, zeige meine Muckis. Marketten, die mag es und nennt mich jetzt Buffy, ich hasse. Will lieber das Game slayen als diese Katrin. Doch wer auf Deutsch rappt, ist wack, woke und broke. Oder Nazi, don't add me. Guck in den Spiegel und sag, it's me and you, so wie Cassie. Sie hört meine Lieder und ruft, die gave me Wut und ich hab's nicht. Doch ich hab's nicht. Und parke die Styles weiter in Zeilen. R.A.P. Taxi. Wer in diesen Zeiten Reime schreibt, statt Steine schmeißt, schafft nicht den großen Beitrag, sondern die Kleinarbeit. Solange die Außenwelt aus unseren Falten ihre Feinde malt, man in der Schulzeit schon für zurückgelegte Meilen zahlt mit Kopfnoten. Widerworten, Tugenden des Achims, Hashtag Bastelzeit, mir platzt der Kragen und brennt der Hals, Symptome des deutschen Wahns, Gewalt gewählt. Als Weckruf halt. Ich hoffe, meine Worte jagen euch nachts durch die Stadt, über den Marktplatz, vorbei an eurer alten Grundschule, Schweiß auf der Stirn, Sportplatz, bis over the horizon. Der Standard Samsung Klingelton euch aufweckt. In Berlin gibt's nichts zu sehen. Man stinkt nach wem? Hipsters, kein Benehmen. Winter klingt nach einem Problem. Bin zwar pleite, leg bequem. Brauch mir einen, geh auf Reisen und der Rest wird sich ergeben.
Hanna, Jumoke, alle verwenden ihren Klarnamen, Tamir auch. Deswegen stelle ich natürlich die Frage, die du im Laufe deiner Karriere bestimmt noch nie gehört hast, nämlich wie es zu diesem Namen kommt.
Ich glaube, das habe ich wirklich nicht so super oft eigentlich gehört. Aber deswegen ist es auch nicht so ein krasser Künstlername, so eine andere Persona, weil Babish immer mein Spitzname war, seit ich ein Kind bin. Also meine ganze Familie nennt mich Babish. Und dann habe ich mich mal bei Facebook Babish Papaya genannt, wo ich auch kurz überlegen muss, vielleicht kam das auch vorher, dass ich so angefangen habe, als ich glaube ich nach Berlin gezogen bin und angefangen habe so auch aufzutreten und so. Und dann habe ich mir den Künstlernamen überlegt und habe es dann auch bei Facebook geändert. Als ich geboren wurde, da haben meine Eltern einen Papaya-Baum gepflanzt und ja, und das fand ich dann ganz cool, das steht so für mich.
Ich musste nur gerade an Papayas denken. Ich finde mich mega lecker, aber in Deutschland schmecken sie eigentlich immer scheiße.
Das ist ein special Geschmack auf jeden Fall. Ja. Ich finde die auch gar nicht so lecker. Das ist immer so ein bisschen so, hey Papaya. Und dann bin ich so, oh, eigentlich. Sehr Symbolik.
Du wirst als Rapperin und Poetin angekündigt oder Spoken Word Artist. Und du rappst de facto ja auch. Sind die Grenzen zwischen Spoken Word und Rap für dich fließend? Also gibt es diese Grenzen überhaupt?
Also eine Grenze, oder so wie ich das früher immer gesehen habe, war das, für mich war Rap auf dem Beat und Spoken Word a cappella. Und das war eigentlich der einzige Unterschied, auch wie ich geschrieben habe und so weiter. Und dann langsam, als ich auch so andere Leute gehört habe und so und mir auch beim Internet, so bei YouTube Poeten angeschaut habe, da habe ich so gedacht, okay, warte, da ist auch eigentlich eine Kraft darin, Sachen so zu sprechen oder auch so ganz, so in ganzen Sätzen zum Beispiel zu sprechen und so. Und dann habe ich das mal ausprobiert und dann, und jetzt würde ich so sagen, das ist eher so flow-abhängig. Also ich habe auch einige Raps, die ich auch performe, so als gedichtmäßig oder viele eigentlich. Und da mache ich, also da ist die Einstellung eigentlich nur anders. Ich möchte dann wirklich, dass alles verstanden wird, dass jeder Satz seinen Raum hat. Manchmal formuliere ich auch Sätze aus, die ich als Rap eigentlich so ein bisschen abgeschnitten habe irgendwie. Und ein Rap kann auch ein Spoken-Word-Gedicht werden und umgekehrt auch.
Denkst du anders nach, wenn, oder denkst du da vorher drüber nach, ob das... Also ob ein Text ein Rap wird oder ein Spoken-Word-Text?
Ja, auf jeden. Also so wie ich dann Texte schreibe, ist das meistens, oder nicht meistens, manchmal höre ich einen Beat zum Beispiel und dann fange ich an, auf dem Beat zu schreiben. Und dann weiß ich schon, es wird ein Rap eigentlich, weil es auch vom Flow her und auch den Anspruch, den man hat, also so ein Wahrheitsanspruch, der ist geringer beim Rap. Nicht, dass ich so lüge die ganze Zeit, aber so einfach, ich spinne dann auch manchmal Geschichten. Manchmal ist es so halb Fiktion, halb Realität. Und bei Spoken-Word ist es immer hundertprozentig echt. Also sei es, dass ich meine politische Einstellung, sei es irgendwie eine Liebesgeschichte oder irgendwie, wie ich mich fühle oder bla, ne? Das ist immer wirklich so sehr, sehr dicht und sehr wahr. So.
Ist Spoken Word näher an einem selbst dran als Rap?
Ich weiß nicht. Also eigentlich wollte ich direkt so ja sagen, aber bei Rap, was ich auch so geil finde, ist, dass manchmal, das bedient auch manchmal das Ego. Also das gar nicht so plump, wie es erstmal klingt, so hinlegen, dass man so einfach zeigen will, was man hat und bla bla, ne? Oder dass man der Krasseste ist. Aber man hat ja auch so einen Teil von sich, der so wirklich, ja, der trotzig auch ist. Und das kommt bei Rap richtig gut raus. Und das ist auch sehr nah an einem dran. Nur weil Spoken Word ruhiger gesprochen wird oder irgendwie so ein bisschen souliger klingt, heißt es nicht unbedingt, dass es näher dran ist als Rap zum Beispiel.
Spoken Word kann auch fiktional sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann es noch nicht so gut. Aber es gibt echt Leute, die erzählen eine richtig lange, lange, lange absurde Geschichte. Und so, du denkst, also das ist dann da, wie sagt man, hebe ich auch den Hut vor, oder wie sagt
man? Man zieht den Hut.
Zieht den Hut. Heben wird mehr Sinn machen, just say. Naja, dann ziehe ich auch den Hut vor, weil das echt auch eine krasse, krasse, krasse Kunst ist. So.
Ja. In einem deiner Texte, da beziehst du dich auf, also in Vater Staat, da beziehst du dich auf den NSU, beziehungsweise auf die NSU-Mordserie.
Schäpe, mundlos, Uwe, Böhnhardt. Mundlos, Schäpe, Unwort, Döner. Czeska, Böhnhardt, Jena, Mund, Untergrund und verfassungslos.
Dazu gab es jetzt schon eine Menge an Kulturproduktionen, also Theaterstücke, Comics, es gab Bücher, Hörspiele. Mhm. Läuft man Gefahr, wenn man sich so einem Thema annimmt, dass das irgendwie eine Wiederholung ist oder dass es dann so ein bisschen auserzählt klingt?
Ich glaube, das ist bei dem Thema echt gar kein Ding, weil man kann die Leute auch so zu, nicht bomben, oh mein Gott, zu pflastern mit Sachen über NSU. Ich finde, das sollte überall sein. Das ist wirklich kein Ding. Aber so, als ich Vater Staat auch geschrieben habe, das war die erste Strophe von, da habe ich später, also so ein Jahr später oder so, die zweite Strophe erst geschrieben, aber die NSU-Strophe eben, die habe ich geschrieben, das war 2013 und da war es noch relativ frisch. Also die hatten gerade diesen NSU-Ausschuss eben gestartet, der lief schon eine Weile. Ich glaube so 2 Monate oder so und ich kam gerade aus einem Praktikum im Bundestag eben und war dann auch im Ausschuss gewesen, weil man auch so dann Gast, also man kann dann da drin sein irgendwie, ne? Und dann habe ich bei so einem Projekt mitgemacht am Ballhaus Nornistraße, Kiez Monatsschau heißt das, die machen dann so Videoreportagen, kurze, von halt so jugendlichen, jungen Erwachsenen gemacht. Und da hat Melly Kiak das so richtig krass runtergebrochen, das war so die erste oder zweite Stunde, hat richtig runtergebrochen, so alle Informationen und die ist auch echt so, die ist so ein krasser Mind irgendwie, ne? Hat so richtig runtergebrochen, was alles passiert ist und so weiter und dann hatte ich so eine krasse Wut einfach im Bauch und dann habe ich es geschrieben, weil ich hatte auch echt damals das Gefühl, dass gar nicht so viel, und da wurden auch schon Theaterstücke und so weiter dazu gemacht, aber ich hatte das Gefühl, dass es gar nicht so viel Aufmerksamkeit hatte und gar nicht so oft gesagt wurde, wie, also es hätte eigentlich so ein nationaler Überskandal wirklich sein müssen, wie so 9-11 für hier, so hätte darüber berichtet werden sollen und deswegen habe ich da gar keine Angst, mich zu wiederholen.
Eine andere Stelle in diesem Text, da sagst du, was in Amerika die Hood ist, ist hier der Hintergrund.
Ja, Mann, kunterbunter Hund. So, ja. Ja, auf jeden. Das war auch irgendwie, weil als ich entschieden habe, dass ich eben noch eine zweite Strophe dazu schreiben will, und das ist auch immer so eine krasse Entscheidung, eigentlich zu gucken, okay, das ist eigentlich noch nicht zu Ende, ein Gedicht ist noch nicht zu Ende mäßig. Dann habe ich so gedacht, okay, was ist eigentlich so, okay, das war jetzt das Event mäßig, aber was ist so die durchgehende das, was so immer, diese, nicht mal latent, weil latent ist eigentlich so eine Untertreibung, aber dieser durchgehende Rassismus eben, diese Timeline, die sich durchzieht. Und dann dachte ich, okay, lass mal diesen Vergleich auch machen, um auch so als deutsche Rapperin oder als deutsche Poetin auch diesen, also das auch zu nutzen, weißt du? Weil in, über Amerika weiß jeder, es gibt die Hood, es gibt Schwarz werden benachteiligt, dies, das, weißt du? Aber Leute können das selten so übersetzen auf Deutschland, weißt du? Die sagen, ja gut, es gibt doch. Ja, die reden halt ungern darüber, wie schlecht ist eigentlich, also oder wie viel der Hintergrund eigentlich ausmacht so. Und das fand ich, es ist trotzdem, man kann darüber diskutieren, so. Es ist, ist eine These so, aber es ist auch immer eine thought-provoking These.
Vor allem, weil ich auch finde, dass manchmal, gerade wenn man irgendwie aus den USA Sachen, also versucht zu übersetzen in Deutschland, dann funktioniert das ja auch nicht immer. Kann man diese These, was in Amerika die Hood ist, ist hier der Hintergrund, kann man das so stehen lassen, ohne dass man noch ein bisschen mehr zusagt?
Also was ich spannend an der These finde, auch an der These, ja, aber wo ich das auch geschrieben habe, ist, weil ich eben das Gefühl hatte, guck mal, ich bin mehr oder weniger Mittelschicht aufgewachsen, vielleicht ein bisschen, obwohl nicht unbedingt ein bisschen arm, aber so Mittelschicht eigentlich aufgewachsen, ne? Als schwarze Frau oder als schwarzes Mädchen damals in Deutschland und ich habe Rap gehört, amerikanischen Rap damals nur, und habe mich so krass damit identifiziert. Und ich habe mich immer gefragt, okay, warte mal, aber ich habe gar nicht so den sozialen oder die ökonomisch habe ich gar nicht die Umstände, die rechtfertigen würden, dass ich mich so mit den Leuten identifiziere. Aber es ist eine andere Sache, die eben ausmacht, wie sehr du dich als Außenseiter aus meiner Perspektive fühlst. Es kann auch eine Behinderung sein zum Beispiel, aber da habe ich jetzt keine Beziehung zu mäßig. Aber das fand ich halt auch so spannend, weil das ist nicht hier, ich kann auch, weiß nicht, ein Sparkassenangestellter sein, aber wenn ich Türke bin oder meine Eltern türkisch sind oder ich schwarz bin, Metis oder so, dann hat das trotzdem eine krasse Auswirkung darauf, wie ich mich sehe und auf meinen sozialen Stand auch. Und das fand ich so spannend eben, wenn man sagt, was in Amerika die Hood ist, ist hier der Hintergrund. Weil ich glaube, Cem Özdemir oder, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, aber so egal wie hoch du kommst, also deine Hautfarbe oder deine Herkunft ist immer noch so ausschlaggebend dafür, wie dir Leute begegnen.
Das ist dann wahrscheinlich auch dann die Gemeinsamkeit, oder, zwischen USA und Deutschland, dass es halt immer noch irgendwie eine Rolle spielt, woher du vermeintlich kommst, weil die meisten sind ja in 10. Generation hier.
Ist so.
Spoken Word ist ja eigentlich auch in so einem Rahmen von Hip-Hop zu sehen oder zu betrachten. Also wenn darüber gesprochen wird, über Spoken Word, dann werden ja meistens auch die Last Poets genannt, die ja auch in diesem Kontext entstanden sind, so vom Übergang zwischen Spoken Word und Rap. Oder die Gruppe Flowtree, die ja auch ursprünglich mit Spoken Word angefangen hat. Wie siehst du da die Beziehung zwischen Spoken Word und Hip-Hop?
Fun Fact, ganz kurz, weil ich das auch so krass finde. Kennst du den Rapper Sweatshirt?
Ja, kenne ich. Hm?
Von Odd Future und so, ne?
Genau.
Last Poets haben sich nach einem Gedicht von seinem Vater benannt. Crazy, ne?
Wow, okay.
Ja, der war voller krasse Poet und so. Ja, auf jeden Fall, ich sehe da eine krasse Connection. Also auch bei Last Poets zum Beispiel angefangen, weil ich, weiß noch, ich habe mir 2011 oder 12 oder so, auf jeden Fall war ich in Paris mit meiner Schwester und meinen Cousinen und dann gab es so einen Flohmarkt mit alten Platten. Und dann habe ich so eine Last Poets Platte genommen und ich kannte eben nur diese Sache von Earl Sweatshirt eben, ne? Und dachte so, okay, cool, ich höre es mir an. Und dann hatte meine Schwester irgendwann einen Plattenspieler, weil wir haben es auch einfach so geholt, ohne Plattenspieler. Und dann habe ich die Platte aufgelegt und ich weiß nicht, hast du die mal angehört, Last Poets?
Ja.
So krass, ne? Das habe ich gehört und war so, oh mein Gott, okay, das ist richtig krass. Und ich glaube, das ist auch die Connection zu Rap, einfach diese Intensität, weißt du? Dass man wirklich so eine Dringlichkeit hat, weißt du? Weil bis man sich auf die Bühne stellt und einfach eine Geschichte erzählt oder einfach so ein Gedicht von sich erzählt und das auch noch so animiert, das ist ja auch so ein Ding, dass du wirklich so das lebst, auf dem du rezitierst nicht einfach irgendwas, sondern du lebst das richtig. Und diese Dringlichkeit ist auch bei Rap drin, finde ich.
Was ist diese Dringlichkeit? Ist es so dieses, ich muss das jetzt erzählen oder?
Ich muss das erzählen, ich muss das jetzt erzählen und ich muss das erzählen, weißt du?
So. Warum gerade du?
So, weil man schon, es geht auch viel um die Perspektive auch, so, weil zum Beispiel manchmal sehe ich so Poeten oder sehe im Internet so Poeten und die haben jetzt nicht unbedingt so die krassesten Reime oder reimt sich vielleicht gar nicht oder deren Flow ist auch bla, aber es ist einfach so ein Gefühl, weißt du? Es ist wirklich so, wenn du das Gefühl hast, da wird mir gerade wirklich Wahrheit kommuniziert, aber so eine, ja, so eine krasse Wahrheit und dann, man spürt das einfach und das ist so, das meine ich auch mit, deswegen ist es so wichtig, dass ich oder diese andere, bestimmte andere Person diese Geschichte erzählt, weil es immer so eine, ja, so eine Wahrheit ist sozusagen am besten. Ja, ohne Authentizität.
Ja. The Last Poets, die kann man eigentlich auch gar nicht thematisieren, ohne dass man diesen geschichtlichen, historischen Kontext thematisiert, nämlich die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Wenn du dir ansiehst, aus welcher Tradition die Last Poets kommen, Würdest du dich auch in einer ähnlichen Tradition verorten mit deinen Texten, mit deiner Kunst?
Last Poets waren so Civil Rights Movement-mäßig. Okay. Nee, ich glaube nicht. Das ist schon eigentlich politisch. Ich habe auch angefangen zu schreiben aus eher so politisch emotional. Manchmal überschneidet, also bei Rassismus vor allem überschneidet sich das ja auch voll auf dieses Politische und das Emotionale. Aus den Gründen habe ich angefangen zu schreiben auf jeden Fall und das ist auch oft ein Motor, aber zum Beispiel jetzt gerade habe ich eine Phase, wo ich so gar nicht über politische Sachen schreibe oder so ganz.
Sondern?
Über Liebe, über so menschliche Beziehungen eigentlich. Deswegen würde ich nicht so sagen. Es gibt ja Leute, die sind richtig so wirklich politisch unterwegs. So, obwohl selbst da, ich wollte mal Tondo sagen, aber selbst der hat ja auch noch andere Texte. Nee, würde ich nicht. Ich glaube, also es wird mir ein bisschen heuchlerisch vorkommen, weil ich dann doch nicht so durchgehend militant bin. Manchmal halt so ein Vaterstaat. Aber dann halt auch wieder nicht so, deswegen.
Sind das so Phasen, würdest du sagen, du schreibst politische Texte aber in Phasen? Oder das war vielleicht die Lebensphase und jetzt schreibst du eher über Liebe und zwischenmenschliche Beziehungen?
Nee, ich glaube, ich würde auch schon auf jeden Fall so in Phasen dann, also nochmal wieder auch über Politik schreiben. Aber es ist zum Beispiel, ich habe jetzt so einen Text geschrieben, und es fängt eigentlich eher damit an, dass ich so beschreibe, wie das Leben in Berlin ist mäßig, ne? So der Alltag, dies, das und was ich so mache und bla. Und dann am Ende, und um auch wieder auf Poetry und Rap, die Überschneidung zu kommen, ist so eine Art Outro mäßig, was in so einem anderen Stil auch gerappt ist und der Beat verändert sich auch ein bisschen. Und der Text ist eben auch politisch, ist aber auch wieder so politisch-emotional eben. Es geht so darum, so, dass meine Worte die Leute jagen, also die Leute, die die AfD gewählt haben oder die Mehrheitsgesellschaft, auf jeden Fall die rassistischen Leute, die Scheißleute mäßig. Ne? Und das ist halt auch so ein Ding, ich dachte nicht eigentlich, als ich angefangen habe, den Text zu schreiben, dass es am Ende politisch werden würde, aber ich dachte, da fehlt noch irgendwas und ich hatte halt noch so ein bisschen Wut im Ärmel und dann ist das bei rausgekommen.
Noch eine andere, einen anderen Aspekt, den ich interessant fand in deinem Text. Ich hoffe, ich kriege die Zeile jetzt zusammen. Nur ein schlecht beleuchteter Aminati in meiner Waagschale. Yes. Da war mein erster Gedanke, okay, ich glaube, ich habe damals noch gar nicht, also ich habe auch so ein bisschen Privatfernsehen konsumiert, aber ich habe wahrscheinlich damals gar nicht gemerkt, dass Aminati ja irgendwie schlecht beleuchtet ist.
Hast du nicht gemerkt? War sein Hautton nicht irgendwie so ein bisschen weird? Ganz ehrlich.
Nee, aber vielleicht war ich auch einfach nicht sensibel dafür. Also ehrlich gesagt, ja, weiß ich erst seit diesem einen Artikel, der viral ging, über Insecure, über die Serie, dass das so die erste Serie ist, wo schwarze Menschen irgendwie ordentlich beleuchtet werden. Vor dem Artikel, also hatte ich wahrscheinlich gar nicht die Sensibilität dafür, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Worauf ich hinaus will, ist aber, wie wichtig ist Repräsentation im Spoken Word? Weil du auch davon gesprochen hast, dass es ja auch wichtig ist, welche Perspektive eigentlich da geboten wird.
Meinst du Repräsentation durch mich auf der Bühne oder in den Texten?
Durch dich auf der Bühne.
Okay. Ich glaube schon wichtig, wenn ich auch andere schwarze Frauen auf der Bühne sehe oder andere POC-Frauen. Also denke ich mal so, bin ich auch mit Stolz überhaupt, dass was gesagt wird mäßig, weiß ich meine. Also ich denke mal, so cool, deine Geschichte will ich wirklich hören, weiß ich meine. Und so. Und deswegen ist das schon auf jeden Fall voll wichtig. Ich wollte das erstmal so abtun, so von wegen, nee, bla, man ist einfach, jeder ist ein Künstler und man darf auch nicht so immer durch dieses Ding und so gesehen werden. Aber wenn ich ehrlich bin, das macht auf jeden Fall voll viel aus. Also wenn ich jetzt mein jüngeres Ich wäre und ich würde ein Video von mir sehen, würde ich so denken, oh cool, okay, die macht das, redet über Sachen in ihrem Leben mäßig, weiß ich meine. Weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe so, als ich angefangen habe zu schreiben und auch jetzt noch, habe ich immer so ein Ding so, okay, was ist aber eigentlich meine Rechtfertigung dafür, dass ich überhaupt schreibe mäßig, weißt du? Und man braucht keine, weißt du? Jeder weiße deutsche Mann fängt einfach an und nennt sich ein Schriftsteller oder nennt sich ein dies, das, weiß ich meine. Die machen es einfach. Und es wird auch nie von irgendjemandem in Frage gestellt und von sich selbst auch nicht. Aber wir, oder ich zumindest, habe das, dass ich dann immer denke, so, okay, aber wenn ich jetzt wirklich ein Spoken, allein wenn ich schon Artist, Spoken Word Artist sage, denke ich mir so, okay, übertreib nicht, weißt du? Aber das ist ja das, was man macht, weißt du?
Deswegen. Aber du bist ein Spoken Word Artist.
Ja.
Deshalb
ja.
Sitzt du auch hier übrigens.
It makes so much sense. Danke für die Einladung auch. Ich habe mich richtig krass gefreut.
Sehr gerne. Das war Mic Drop mit Babish Papaya.